Wünsche und Karma. Kommentar zu den Versen 7 bis 11 von Patanjali Yoga Sutra. Was ist Karma? Welche Einstellung kann man haben zu den Ereignissen des Lebens? Woher kommen Wünsche? Wie kannst du Wünsche überwinden? Wie hängen Wünsche mit Karma zusammen? Das sind einige Fragen, auf die Patanjali eingeht, in den Versen 7 bis 11 des 4. Kapitels des Yoga Sutra. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Im 7. Vers sagt Patanjali: Für einen Yogi ist Karma weder weiß noch schwarz. Für andere ist es von dreierlei Art. Die meisten Menschen interpretieren Karma als gut, schlecht oder gemischt. Das eine ist gut, das andere ist schlecht, das nächste ist gemischt. Das ist schön, das ist unschön, das ist irgendetwas dazwischen. Erwünscht, unerwünscht oder gemischt. Für einen Yogi ist Karma weder weiß noch schwarz, es ist weder erwünscht noch unerwünscht, es ist einfach. Oder Yogi hat nicht das Bedürfnis, dass etwas Konkretes eintritt, sondern erwartungslos nimmt er das an, was kommt, und lernt daraus. Letztlich für einen Yogi gibt es Erfahrungen und Lernlektionen und Aufgaben. Für andere gibt es Erwünschtes und Unerwünschtes. Deshalb, wenn du merkst, dass du wieder sagst, oh, so wie schlimm, dass das passiert ist, oder du sagst, hoffentlich tritt das und das ein, dann bist du noch nicht wirklich ein Yogi im Sinne von Patanjali. Für einen Yogi ist Karma weder weiß noch schwarz. Man könnte ergänzen, für einen Yogi ist Karma Erfahrung, Lernaufgabe und Aufgabe. 8. Vers. Aus dem dreierlei Karma reifen die Früchte entsprechend der Art der Wünsche. Wenn du wunschgetrieben handelst, entsteht daraus Karma. Aus Karma entstehen Wünsche und aus Wünschen entsteht Karma. Du bist in irgendeiner Situation und jemand lobt dich. Könnte sagen, ein gewünschtes Karma, also weißes Karma. Du freust dich darüber. Sofort denkst du, ich will noch mehr gelobt werden. Also handelst du. Du handelst mit dem Wunsch, dass dein Ansehen, deine Reputation noch mehr steigt. Und jetzt hängt es davon ab, aus welchem, wie du dann handelst. Wenn du das dann machst und in Kaufnahme, dass du unethisch handelst, dass andere geschadet werden, dass du andere intrigant beseitigst oder aus dem Weg räumst, dann schaffst du dort negatives Karma. Vorübergehend magst du durch Intrigen und so weiter irgendwo bekommen, was du willst. Aber nachher reifen die Früchte und du wirst dann irgendwo alles wieder verlieren. Und du wirst eine sehr schlechte Reputation bekommen. Wenn du aber dich irgendwo drüber freust, wie tolle Reputation du bekommen hast, und du jetzt sagst, okay, ich mache noch mehr gute Sachen, um eine noch bessere Reputation zu bekommen, dann kannst du vielleicht anderen noch mehr helfen, nicht uneigennützig, sondern damit deine Reputation steigt. Du schaffst also neues Karma, aber tatsächlich deine Reputation wird weiter steigen. Menschen werden dich noch mehr loben. Aber irgendwann macht dich das nicht mehr glücklich. Irgendwann fühlt es sich schal an. Also, aus Karma entstehen Früchte. Aus den Früchten kommen wieder Wünsche. Und aus Wunsch plus Ethik oder Unethik entsteht neues Karma. Und das ist dann der Kreislauf von Wunsch und Karma. Und die meisten Menschen sind irgendwo darin stecken geblieben. Und bei manchen gibt es auch solche schrägen Karma-Reaktionen. Zum Beispiel jemand in einem Leben ging es nicht so gut, trotzdem kümmert er sich um andere und dient ihnen. Konsequenz vielleicht am nächsten Leben irgendwo zu gewissem Wohlstand. Dann hat er Wohlstand und weil er Wohlstand hat, denkt er, ich brauche noch mehr Wohlstand und saugt dann andere aus, nutzt sie aus, anstatt den Wohlstand zu nutzen zum Wohl anderer. Konsequenz, in einem nächsten Leben wird er dann wenig Wohlstand haben, um zu erkennen, wie es sich anfühlt, wenn man ausgesaugt wird von anderen. Vielleicht kommt daraus dann wieder die Bereitschaft, anderen Gutes zu tun und so weiter. Und so ist dieser Kreislauf von Geburt und Tod, Wunsch und Karma, Karma und Wunsch und so weiter. Neunter Vers. Es gibt eine Aufeinanderfolge, Wunsch und die passende karmische Situation, selbst wenn sie durch soziale Stellung, Ort und Zeit unterbrochen zu sein scheint. Denn es sind Erinnerungen und unterbewusste Eindrücke des gleichen Wesens. Also Patanjali sagt hier, ja, auch wenn es über mehrere Geburten geht, es ist der Gleiche, der die karmische Konsequenz seiner Handlung erntet. Es mag sein, dass jemand in diesem Leben hochgradig unethisch ist und es trotzdem so erscheint, als ob er sehr erfolgreich ist. Und im nächsten Leben geht es dann eben anders. Man könnte jetzt sagen, im nächsten Leben ist jemand irgendwo schuldlos in Schwierigkeiten geraten. Aber vielleicht hat er in einem früheren Leben sich falsch verhalten. Und obgleich jetzt soziale Stellung, Ort und Zeit eine andere ist. Also der Mensch war vielleicht im früheren Leben ein reicher Kaufmann. Und er war vielleicht ein reicher Kaufmann irgendwo in Deutschland gewesen. Und im nächsten Leben ist er vielleicht ganz woanders, irgendwo in der Pampa in Argentinien. Pampa ist ja tatsächlich eine Gegend in Argentinien. Unterschiedlicher Ort, unterschiedliche Zeit, unterschiedliche Situation. Trotzdem, das Selbst ist sowieso das Gleiche, aber auch Jiva, die individuelle Seele, hat sich mal hier inkarniert und dort. Es sind die Samskaras dabei. In diesem Sinne, die karmischen Konsequenzen kommen, auch wenn sie nicht immer direkt kommen. Natürlich möchte ich hier noch ergänzen, ich hatte ja bei Kommentaren zum zweiten Kapitel des Yoga-Sutra gesagt, Karma ist noch viel komplexer als einfach nur Samskara und Karma und Karma-Samskara-Kreislauf. Wir haben auch Aufgaben, die einfach kommen. Und manchmal kommen Dinge einfach, damit wir Erfahrungen machen, ohne dass wir sie durch Wünsche oder unethisches Verhalten geschaffen haben. Also, wenn du mehr wissen willst, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und suche dort nach Karma. Da erfährst du noch mehr darüber. Aber hier sagt er im Wesentlichen, ja, Wunsch und Karma bedingt sich. Wenn du kein neues Karma schaffen willst, dann handle eben nicht aus Wünschen heraus. Zehnter Vers. Die Wünsche und Eindrücke haben keinen Anfang, denn der Wunsch zu leben ist ewig. Manche Menschen haben so die Frage, wann hat denn alles begonnen? Patanjali sagt hier, Anaditva, ohne Anfang, Anadi, ohne Anfang. Warum? Weil Ashisha, der Wunsch zu leben, Nityatvat, von Ewigkeit, von Dauer ist. Innerhalb der Maya erscheint alles ohne Anfang zu sein. Aber in dem Moment, wo du aufwachst, erkennst du, die ganze Maya war nur eine Illusion. Angenommen, du hast heute Nacht geträumt und du wachst auf. Und dann sagst du, ah, das war glücklicherweise alles nur ein Traum. Oder leider, es war alles nur ein Traum. Wenn du dich jetzt fragst, wann hat der Traum angefangen, dann könntest du zwar sagen, ich habe mich vor einer Viertelstunde ins Bett gelegt, also kann der Traum nicht länger als maximal eine Viertelstunde gedauert haben. Aber die Traumwelt selbst, die war sehr lang. Wenn du fragst, wann hat die Welt begonnen des Traums? In dem Moment, wo die Traumwelt da ist, scheint sie ja schon immer da gewesen zu sein. Im Traum kannst du nicht sagen, vor 2 Jahren hat die Welt begonnen, sondern in dem Moment, wo du im Traum bist, hat die Welt schon immer existiert. Und so ähnlich auch, die Wünsche und Eindrücke haben keinen Anfang. Der Wunsch zu leben ist ewig. Also, wenn man fragt, wann fing das denn an? Fing es mit Karma an oder mit Wünschen? Denn aus Wunsch wird Karma, aus Karma wird Wunsch, aus Wunsch Karma und so weiter. Wann fing es denn an? Patanjali sagt, es hat nie angefangen. Es ist Anadi, ohne Anfang. 11. Vers. Da sie die Wünsche und Eindrücke durch Ursache, Wirkung, Unterstützung und Objekte zusammengehalten werden, verschwinden zusammen mit diesen Faktoren auch die Wünsche. Und hier gibt er uns Tipps, wie wir die Wünsche beherrschen können. Und ich gebe zu diesem Vers auch einen langen Kommentar in meinem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Ich will es hier nur kurz sagen. Er sagt, wie können wir die Wünsche überwinden? Er sagt erstmal, Ursache, Wirkung, Unterstützung und Objekte. Fangen wir an mit den Objekten. Wenn du einen Wunsch hast und grundsätzlich den Wunsch nicht befriedigst und das Objekt eben nicht in deine Nähe kommt, dann wird der Wunsch irgendwann aufhören. Also angenommen, du hast irgendwo den Wunsch nach irgendeine besondere Reise zu machen. Wenn du nie eine solche Reise unternimmst, wird der Wunsch langsam schwächer. Aber angenommen, du hast den Wunsch nach einer Reise, du gibst diesem Wunsch nach, in den seltensten Fällen sind danach die Wünsche nach Reisen vorbei. Jetzt beginnen die Wünsche nach Reisen erst recht. Wenn also ein Objekt da ist und dieses Objekt eben des Wunsches erfüllt wird, dann gehen die Wünsche weiter. Wenn du aber dir sagst, ich erfülle den Wunsch nicht, irgendwann wird der Wunsch weniger und hört auf. Das zweite ist Unterstützung. Du könntest auch dem Wunsch die Unterstützung vermeiden. Ein Wunsch wird unterstützt, wenn du ständig daran denkst. Wenn du lernst, nicht mehr daran zu denken, dann hört auch der Wunsch langsam auf. Und unter anderem ist das ja so eine Art, wie könnte man sagen, es ist so eine Art Ablenkung. Wenn du also dir zum Beispiel vorgenommen hast, einen bestimmten Wunsch nicht mehr zu haben, etwas Bestimmtes nicht mehr zu tun, dann überlege gleich auch, und wenn der Wunsch kommt, woran denkst du? Zum Beispiel geht das mit einem Mantra. Wenn also der Wunsch keine Unterstützung in Form von Gedanken bekommt, vergeht er auch. Schließlich Ursache und Wirkung. Wenn du denkst, dass du etwas dazu beitragen kannst, damit du es bekommst, steigt der Wunsch. Wenn du aber denkst, letztlich durch Gottes Gnade kommt das, was du brauchst, und es hängt nicht an dir, den Wunsch zu erfüllen, du löst dich also von Ursache- und Wirkungskontexten, dann ist der Wunsch auch vorbei. Du gehst davon aus, Gottes Gnade gibt dir, was du brauchst, und du musst nicht die Ursache sein für die Erfüllung der Wünsche. Gott weiß besser als du, was du brauchst. Auch das ist eine Methode, Wünsche zu beherrschen. Du musst also nur an einem davon arbeiten. Das eine wäre, bei Wünschen dafür zu sorgen, dass er nicht in Erfüllung geht. Vermeide das Objekt der Wünsche. Und so wird der Wunsch reduziert werden. Zum zweiten, löse deinen Geist ab davon, gib dem Wunsch keine Unterstützung durch Gedanken und Prana. Auch dann sterben die Wünsche langsam auf. Oder als nächstes, denke nicht, dass du selbst verantwortlich bist, deine Wünsche zu befriedigen. Vertraue dich Gott an. Aus diesem Vertrauen kommt Wunschlosigkeit. Ja, das war's für heute. Ein Vortrag über Karma und Wünsche. Kommentar zum 4. Kapitel Yoga Sutra, Vers 7 bis 11. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda von www.yoga-vidya.de. Zu all diesen Versen habe ich auch einiges an Kommentar geschrieben, was zum Teil über das hinausgeht, was ich eben gesagt hatte. Du findest das in meinem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Wir behandeln das Yoga-Sutra auch in den Raja-Yoga-Seminaren bei Yoga-Vidya und das vierte Kapitel behandeln wir insbesondere im Seminar Raja-Yoga, viertes Kapitel. Oder eben auch in der neuntägigen Weiterbildung Raja-Yoga. Und jetzt kannst du nochmal einen Moment nachdenken. Karma und Wünsche, wie kannst du dich lösen von Wünschen und Karma?